Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. KI verspricht Fortschritt. Aber Fortschritt für wen? In dieser Folge spricht Eva Gängler darüber, wie Technologie alte Machtverhältnisse reproduziert, warum KI aktuell vor allem den Mächtigen dient und warum wir ihr trotzdem nicht ausgeliefert sind. Hört selbst. Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge von Equality 365. Und heute ist wieder eine Gästin zur Stadt, Eva Gängler, die schon mal bei mir war. Du warst eine meiner ersten, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr ganz genau, aber du warst einer meiner ersten Gästinnen, so ungefähr, vor einigen Jahren. Und wir haben auch damals schon über KI gesprochen, über ethische KI. Ich glaube, so haben wir es damals eher in den Kontext gesetzt. Und heute sprechen wir über feministische KI und wir fragen uns, wer profitiert eigentlich von KI? Aber genau, wie genau und wieso wir darüber reden, das erfahrt ihr, die heute zuhören, dann natürlich im Verlauf des Gesprächs. Liebe Eva, ich würde dich einmal bitten, stell dich gerne einmal vor. Was möchtest du von dir teilen?
Ja, erstmal danke Isabel für die Einladung. Es freut mich total, dass ich wieder hier sein darf. Und ich verfolge natürlich auch immer ganz aufgeregt. Oder das findest du total schön zu sehen, was bei dir alles so passiert ist. Das ist schon toll zu sehen, ja, was sich in wenigen Jahren so alles ergibt. Wer bin ich? Ich habe promoviert an der FAU Erlangen-Nürnberg, jetzt 4 Jahre lang. Bin letzten Oktober fertig geworden und habe promoviert zu künstlicher Intelligenz, ja, aus einer feministischen, intersektionalen Perspektive und aus einer Perspektive auch Machtstrukturen. Also ich habe mir angeschaut, warum KI ja Probleme mit sich führt, weil es hat Ungerechtigkeiten reproduziert, verstärkt, warum das so ist und wie wir das feministisch verändern können. Ich habe nebenbei ein Unternehmen mitgegründet, Enable You. Wir sind eine Organisations- und IT-Beratung. Und mein Fokus liegt auch hier auf feministischer KI. Ich mache Vorträge und Workshops in dem Bereich. Und ich verstehe mich da auch ein Stück weit aktivistisch. Ich möchte etwas verändern. Ich habe die Feminist AI Community mitgegründet. Und hier sind wir eine Community an Personen, die dazu lernen wollen, die sich austauschen wollen und ja, die gemeinsam irgendwie was an der Welt mit KI verändern wollen. Und ja, das bin ich.
Ja, speaking of am Zahn der Zeit, also ich würde sagen, alles das, was du hier aufgebaut hast und bist, ist so krass am Zahn der Zeit. Tatsächlich habe ich mich gerade gefragt, hast du dir diesen Pfad ausgesucht, weil du wusstest, dass es auch ein Thema ist, was jetzt in den nächsten Jahren immer größer wird, oder hattest du einfach ein wahnsinniges Interesse für KI?
Nee, ich habe mir es nicht strategisch ausgesucht. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob wir es im letzten Podcast hatten. Ich hatte ein Jahr Geowissenschaften studiert und dann ein Jahr Grundschule mit Hauptfach Kunst, weil ich in der Schule, also ich habe immer gern gemalt und gezeichnet und ich wusste aber eigentlich nicht so richtig, wo ich hin will. Und ich bin dann am Ende bei BWL gelandet im Bachelor, den habe ich dann fertig gemacht. Das hatte mein Papa von Anfang an gesagt, ich das tun soll, ich wollte es nicht. Aber in den anderen beiden Studiengängen habe ich mich extrem unwohl gefühlt, das konnte ich einfach nicht machen. Und ja, BWL fand ich dann zumindest, hatte ich das Gefühl, okay, da kann ich irgendwas mit anfangen. Das war jetzt nicht mein absoluter Traum. Aber ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, okay, also ich habe sehr viel auswendig gelernt. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich kann irgendwie auch noch mehr. Oder ich möchte noch was anderes machen. Ja, es war wirklich, ja. Und dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Also es hieß International Information Systems. Das war also Wirtschaftsinformatik quasi auf Englisch. Und ich war im Auslandssemester in Indien und habe mit ganz vielen coolen Internationals zusammen studieren dürfen. Und es war eine richtig coole Erfahrung. Und ich hatte auch da eigentlich nicht so viele Schnittpunkte zu künstlicher Intelligenz. Ich habe 2016 angefangen und bin 2019 fertig geworden. Habe aber meine Masterarbeit dann geschrieben zu KI. Und zwar zu ethischen Implikationen von KI im Recruiting. Und das Thema oder was Ähnliches hatte mir mein Prof vorgeschlagen, bei dem ich dann letztendlich auch promoviert habe. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich bei dem Thema gelandet wäre. Es war tatsächlich Interesse. Ich fand dieses Thema Ethik oder so kritische Betrachtungsweise sehr spannend. Und an dem Thema bin ich dann hängen geblieben. Also ich habe dann sehr schnell festgestellt, okay, KI ist nicht neutral. KI macht erstmal vermutlich eher schlechter als besser. Und insbesondere zum Beispiel für Frauen und aber auch andere marginalisierte Menschen. Ich habe mich dann nach meinem Studium ehrenamtlich damit beschäftigt, habe in einem Verein dazu Events organisiert, Projekte durchgeführt, habe freiberuflich drin gearbeitet und dann angefangen zu promovieren. Also es war ein Weg dahin, aber strategisch war der nicht, sondern das ist eher einfach passiert.
Ja, voll spannend. Ich glaube tatsächlich über dieses KI, also ethische KI und auch Recruiting haben wir beim letzten Podcast, da war so ein bisschen der Fokus, weil das tatsächlich ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Oder ein spannender Bereich ist so, ne? Ja. Jetzt mal noch so zu deiner Person. Gab es irgendwie in letzter Zeit, Eva, bei dir einen Gedanke oder vielleicht auch sogar einen Ärger, der dich so doll gepackt hat, dass du sagen würdest, das ist mein nächstes Buch, darüber möchte ich auch nochmal schreiben?
Also ich glaube, ich ärgere mich nicht mehr ganz so sehr wie vor einigen Jahren noch, weil ich bei vielen Dingen mir einfach denke, es überrascht mich nicht. Und das ist irgendwie, es ist so eine gewisse Resignation vielleicht auch. Also ich finde, es gab jetzt so viele Fälle, sei es mit Giselle Pellicot oder am Ende jetzt auch rund um den Fall Ulmen, Colleen Fernandes, Deepfakes.
Ja.
Es gibt so viele und also all die Beispiele von Gewalt, von männlicher Gewalt an Frauen, die unfassbar schockierend sind, aber mich nicht mehr überraschen. Deswegen, und also ich meine, sie schockieren mich schon irgendwie und das ärgert mich. Also ich glaube, was mich ärgert, ist vor allem, dass es so wenig Reaktion darauf gibt. Es sind irgendwie immer wieder wir Frauen, die uns dazu positionieren, die vielleicht auf die Straße gehen. Es gibt auch immer mehr Männer zum Glück, die da Partei ergreifen und sich auch öffentlich äußern. Aber es scheint sich nichts zu ändern, ja. Und deswegen vielleicht wegen deinem Buch, also die Frage zum Buch. Also ich glaube, dieses Thema mit, ja, eigentlich sind wir doch schon gleichberechtigt. Ich glaube, es gibt ja das Buch von Alexander Zykunov, das heißt Alexandra Zykunov, wir sind doch alle längst gleichberechtigt oder sowas, die Richtung. Ja. Ein bisschen in so eine Richtung, also dieser Punkt von, eigentlich wissen wir es doch schon absolut, dass wir absolut noch nicht gleichberechtigt sind und es noch ganz viel Ungerechtigkeit gibt, aber irgendwie scheinen all diese vielen Fälle trotzdem als Einzelfälle hingenommen zu werden und das sind doch nicht alle Männer. Also vielleicht irgendwie dieser Kontext. Also ich weiß noch nicht genau, was das wird, aber das ist was mich doch ein Stück weit immer wieder triggert, auch wenn es mich nicht mehr so krass ärgert, weil es mich, wie gesagt, leider nicht mehr überrascht.
Ja, voll. Finde ich sehr spannend. Ich bin da auch ehrlicherweise immer so ein bisschen überfragt, weil ich jedes Mal bei diesen Themen denke, es ist ja ein systemisches Problem, ne? Ja. Und wie ändert man jetzt ein System? Weil wir wissen, ein System können wir ja nicht einfach so verändern. Das braucht ja Zeit und das braucht vor allem aber auch starke Allies, wenn du so möchtest, die eine Power haben, die irgendwie in den richtigen Positionen sitzen und das in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am besten, um da und wirklich was zu drehen. Und Wissenschaft, danke, gerade da auch, ne, weil auch da ist ja so dieses Gefälle zwischen Mann und Frau immer noch sehr, sehr groß, wie ich lernen durfte. Und ich finde, ich frage mich immer, was ist denn der richtige Weg? Weil dass wir alle, ne, also wir jetzt irgendwie alle dafür kämpfen und uns wirklich für diese Themen aktiv einsetzen, diese Themen immer wieder ins Licht bringen, immer wieder den Finger in die Wunde legen. Wir gelten aber am Ende einfach nur als verbitterte Feministinnen, die ja alle irgendwie immer ein Aber haben. Was du und ich, wir wissen, das sind wir nicht. Und es ist auch absolut nicht so, dass wir meinen, es ist immer ein Mann in dem klassischen Sinne. Ja. Aber ja, es ist ja trotzdem so. Die Faktenlage zeigt ja genau das. Also ist die Frage, wie verändern wir denn jetzt wirklich mal was, dass wir nicht mehr über diese Themen reden müssen und dass solche Vorfälle nicht ständig wiederkommen. Weil, um auch das nochmal zu ergänzen, auch Till Lindemann, ne, auch das Beispiel. Dann hier Jerome Boateng, auch das Beispiel. Was ist denn aus den ganzen Beispielen geworden? Nichts. Nichts. Die sind irgendwann einfach im Sande verlaufen und da geblieben. Und die Frauen leiden bis heute drunter.
Ja.
Also wie löst man das auf?
Also ich denke, das Wort, was du genutzt hast, System, ist, glaube ich, das absolut Wichtige. Und ich glaube immer mehr, oder vielleicht noch der Punkt, den du gesagt hast in Bezug auf, dass wir dann gelten als verbitterte Feministinnen, ja. Und ich glaube, am Ende macht es uns auch müde, weil immer wieder quasi diese, in Anführungszeichen, Kämpfe führen zu müssen, immer wieder diese Erklärungsarbeit leisten zu müssen, das aufzuzeigen, das ist anstrengend, ja. Und das machen wir ja gegen Widerstände. Und ich glaube, es wird auch sehr oft erwartet von Frauen zum Beispiel in Unternehmenskontexten, dass sie hinweisen darauf, wenn sexistische Muster passieren. Dabei wäre es viel besser und wichtiger, wenn das Männer tun. Ja, es ist für Männer viel einfacher, auf sowas hinzuweisen, als wenn zum Beispiel in einem Meeting ein sexistischer Spruch fällt, also ist das Thema, was du Allies angesprochen hast, dann ist es viel einfacher für Männer darauf hinzuweisen als für Frauen, die dafür bestraft werden. Also Frauen werden dafür negativ betrachtet, dann hat die wieder den Witz nicht hingenommen und ist doch zu empfindlich und sonst das alles. Wenn ein Mann das aufgreift und anspricht, hat das eine ganz andere Wirkung. Und ich glaube, das ist was, wenn quasi all diese Arbeit auch noch von Frauen geschultert werden muss, die ohnehin schon mehr zu tragen haben, ist das einfach ungerecht. Wie können wir es verändern? Ich glaube, es geht wirklich nur dadurch, dass wir viele sind und dass viele von uns das immer wieder sichtbar machen. Also ein Stück weit ist auch daraus dieses Thema mit der Community entstanden. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es nur geht, wenn wir viele sind. Ich glaube, in Bezug auf jetzt zum Beispiel Deepfakes haben wir jetzt ja auch ein Stück weit Bewegung gesehen in der Politik. Ob das jetzt genau die richtigen Schritte sind, die da gegangen werden, ist nochmal was anderes. Aber es gab so einen großen Aufschrei, so eine große Bewegung und da haben sich auch sehr prominente Frauen zusammengeschlossen, sehr auch prominente Männer. Und ich glaube, das ist was, was wirklich helfen kann. Und wir haben das an verschiedenen Bereichen, auch in Bezug auf KI gesehen, dass wenn große gesellschaftliche Bewegungen, also wenn hier wirklich ein Stück weit auch Image-Schaden droht, dann haben Unternehmen nachgebessert.
Ja.
Und ich glaube, diesen Druck können und müssen wir nutzen. Und auf der anderen Seite denke ich, sind das eigentlich alles politische Verantwortlichkeiten. Ich würde sie ganz klar in der Politik sehen und natürlich auch in der Führung von Unternehmen. Aber ich bin jetzt auch nicht völlig naiv. Ich sehe aktuell jetzt nicht, dass wir da die großen Schritte gehen, außer es gibt vielleicht großen öffentlichen Druck. Deswegen, wie können wir es verändern? Systeme können wir alleine definitiv nicht verändern, sondern nur, wenn ganz viele von uns das tun. Und das ist nicht einfach. Und auch da, wenn wir wieder auf KI schauen, warum denke ich, dass es aktuell so wichtig ist, dass wir auch bei KI was verändern? Das liegt daran, dass KI-Systeme aktuell oder auch schon in den letzten Jahren ja bestehende Strukturen, Machtstrukturen verstärken, aus bestehenden Datensätzen lernen, die ja oft Jahrzehnte zurückgehen. Und das heißt, aktuell verstärkt KI eigentlich die Ungerechtigkeit, die schon da ist. Und das dürfen wir nicht geschehen lassen, weil das bedeutet, dass wir nicht nach vorne, also wir kommen nicht zu den vielen kleinen Veränderungen, die wir ja täglich versuchen, sondern wir machen eher Rückschritte. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich nicht zulassen dürfen. Und auch hier brauchen wir viel mehr gesellschaftliches Verständnis dafür, gesellschaftliche Arbeit. Und das ist am Ende oft unbezahlte Arbeit, das ist aktivistische Arbeit, das ist ehrenamtliche Arbeit, die wird auch oft von Frauen geschultert. Und ich will die jetzt nicht Frauen wieder komplett irgendwie, sag ich mal, in die Schuhe schieben. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Aufschrei, weil am Ende sonst viele Rückschritte drohen, die wir so nicht wollen.
Ich bin gerade total schockiert, Eva, um ehrlich zu sein, weil ich mich, wie gesagt, an unser Gespräch vor, ich weiß nicht, knapp 2 Jahren erinnere. Und da hast du genau das Gleiche gesagt, ne? Also wie KI dazu beihilft, mehr oder weniger, dass eben bestimmte Machtstrukturen etc. oder auch Ungerechtigkeiten einfach reproduziert werden. Und jetzt sagst du heute, irgendwie 2 Jahre später, dass es eigentlich immer noch schlimmer wird. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass du sowas sagst wie, nee, es hat sich verbessert, dank dieser und dieser Situation. Und wenn wir jetzt alle das mehr machen, dann wird es noch besser. Da bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen schockiert und gleichzeitig habe ich auch irgendwie wahrscheinlich dann doch nichts anderes erwartet. Die Frage ist, wie lösen wir das auf? Also auch da wieder, was kann man konkret tun? Ne? Also weil wir sprechen viel irgendwie bei KI über Effizienz, über Fortschritt, über Produktivität und was mir in dieser Erzählung leider immer noch, und das merke ich jetzt hier in deiner Antwort wieder, bei Innovation eben verloren geht, ist: Wie kann man denn KI aus feministischer Perspektive überhaupt richtig denken und betrachten?
Ich will das auch nicht alles nur negativ reden. Es gibt schon, würde ich sagen, seit unserem letzten Gespräch, also ich bin auf verschiedenste Beispiele, ich habe es im Buch Use Cases genannt, gestoßen, wo KI aus einer feministischen Perspektive genutzt wird, mit feministischen Prinzipien, feministischen Ansätzen entwickelt worden ist und wo KI wirklich eingesetzt wird oder wo es zumindest die Idee dahinter ist, der Sinn dahinter, der Zweck dahinter, dass wir mit KI gewisse Prozesse gerechter machen. Und deswegen ich glaube, wir müssen weiterhin warnen und ich werde zum Beispiel öfters gefragt, ja, bin ich denn jetzt so naiv, dass ich glaube, ich werde jetzt Meta und Google verändern und die werden jetzt ab morgen feministische KI machen? Nein, also nee, sehe ich auch nicht. Ja, ich glaube, da brauchen wir politische Einflussnahme. Aber es gibt schon auch ganz viele positive Beispiele. Und ich finde dieses positive Narrativ trotzdem auch total wichtig, weil wir können Einfluss nehmen, also auch vielleicht gleich nochmal, was wir genau tun können. Aber es gibt auch verschiedenste Beispiele, wo eben genau das getan wird. Sei es in der Bildgenerierung, sei es in der Medizin, im Recruiting, in verschiedensten Bereichen wirklich, wo KI schon zum Einsatz kommt im Gerichtsverfahren und wo explizit sich Unternehmen, NGOs, aber auch Einzelpersonen wirklich dafür engagieren, dass wir KI einsetzen, um was zu verändern. Und ja, ich glaube, diese positiven Beispiele müssen wir auch hervorheben, weil es geht anders und am Ende ist es auch nicht irgendwie schlechter für Organisationen, sondern am Ende treffen wir bessere Entscheidungen, wenn wir versuchen, KI objektiver einzusetzen, wenn wir KI versuchen, dafür zu nutzen, dass wir bestehende Prozesse verbessern und nicht einfach nur automatisieren. Und ich glaube, das ist der größte Hebel überhaupt, ja. Wir wollen ja am Ende mit KI, du sagst, effizienter, innovativer werden. Ja, ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt. Aber eigentlich würden wir doch auch sagen wollen, wir wollen vermutlich eigentlich bessere Entscheidungen mit KI treffen und nicht einfach nur die gleichen effizienter, ja, oder schneller, ja, sondern wir wollen ja eigentlich besser werden. Und ich glaube, da kann KI ein großer Hebel sein, wenn wir überlegen, wie können wir denn eigentlich bestehende Prozesse und Systeme umdenken, ja, und auch diese gerechter machen. Da müssen wir natürlich erstmal erkennen, okay, es gibt bisher Probleme, vielleicht ist es bisher nicht alles ganz gerecht zugegangen. Zum Beispiel Recruiting ist halt einfach ein klassischer Fall, weil da einfach auch Menschen Fehler machen, Vorurteile haben. Kreditvergabe in der Medizin, wo wir wissen, dass es einfach zu wenig Informationen zu weiblichen Körpern gibt, zu weiblichen Krankheitsbildern und so weiter. Hier können wir auch KI nutzen, um was zu verändern. Und ich glaube, das ist am Ende die große Chance, die uns gesellschaftlich weiterbringen kann, die einfach zu mehr Gerechtigkeit führen kann, aber die am Ende auch dazu führt, dass Organisationen absolut profitieren.
Aber geht denn dieses Umdenken eigentlich wirklich in einer Welt, die eben kapitalistisch ausgerichtet ist und quasi nach dem Motto Profit over People funktioniert?
Ich denke, es wird nicht automatisch passieren, sondern ich glaube, wir müssen das wirklich wollen. Also tatsächlich, ich hatte in meiner Masterarbeit, also die zwei Forschungsfragen waren in etwa so, kann KI Recruiting fairer machen? Und wenn ja, wie, war, glaube ich, so ungefähr die Frage. Mhm. Und ich denke, also, dass ich immer noch eigentlich bei der gleichen Schlussfolgerung bin, dass wenn wir das nicht explizit vorhaben, dass wir KI dafür nutzen, dann wird das auch nicht passieren, weil dann ist es viel wahrscheinlicher, dass KI den Status quo reproduziert. Und es ist auch weniger einfach, würde ich sagen, dass wir mit KI wirklich was verändern können, ja. weil das ist nicht die Norm, ja. Aber wir können was verändern. Ich sehe es ganz ähnlich, wenn wir überlegen, dass wir Organisationen verändern müssen oder dass wir umdenken müssen in Bezug auf KI. Ich halte immer wieder Vorträge, ich bin auf Panels und ich finde es immer besonders gut, wenn bei solchen Events auch hohe Führungspersonen aus Unternehmen mit dabei sind, weil das sind die Personen, bei denen Macht liegt, das sind die Personen, die wirklich Entscheidungsbefugnisse haben, die wirklich was verändern können. Mhm. Und ich erlebe es meistens so, dass diese Personen sich bisher dessen nicht so bewusst waren, dass sie wirklich einen Einfluss auf KI-Systeme haben. Die haben das eher als was Technisches angesehen und die haben eher gedacht, okay, das liegt eben in Entwicklungsteams, das liegt vielleicht bei den Teams, die KI jetzt für sie verändern, also viele Unternehmen kaufen ja KI-Systeme ein und dann das sogenanntes Feintuning für den eigenen Kontext. Die sehen das eher in diesen Teams und waren sich weniger dessen bewusst, dass ihre eigene Arbeit, den eigenen Rahmen, den sie stecken, eben so einen großen Einfluss darauf hat, was am Ende für Ergebnisse rauskommen. Verstehe. Und da würde ich jetzt sagen, habe ich eher dieses positive Learning jetzt für mich mitgenommen, dass die Personen das eher als was Gutes empfunden haben, darauf aufmerksam gemacht zu werden und gesagt haben, also ich meine, ob sie es am Ende wirklich tun, das kann ich dann jetzt nicht sagen, aber die wirklich dann auch gesagt haben, okay, sie nehmen sich das für sich mit und sehen es für sich als Aufgabe, dass sie da besser hinschauen müssen. Deswegen auch hier würde ich sagen, ein Stück weit als positive Narrativ in Bezug auf darauf, dass da schon auch ein Wille da ist. Natürlich muss ich auch sagen, dass ich vielleicht dann auch eher in Organisationen unterwegs bin, die dafür offen sind und auch vielleicht auch Personen dann eher, also vielleicht VorstandInnen eher dann zu diesen Events kommen, die da auch grundsätzlich eine gewisse Offenheit mitbringen, sonst wären sie vielleicht nicht da. Mhm. Also es ist vielleicht ein gewisser Bias an dieser Vorauswahl, aber es sind auch wirklich große Unternehmen und ich glaube, dieses Verständnis muss einfach erstmal herrschen.
Ja, ich finde das ganz, ganz toll, was du da sagst, weil das ein schöner Perspektivwechsel ist, ne? Weg von, die sind alle gemein, die wollen uns was Böses, hin zu, nee, die verstehen es vielleicht teilweise selber nicht richtig. Und deswegen ist es nach wie vor wichtig, in dieser Welt immer wieder aufzuklären. Immer wieder aufklären, dadurch inspirieren, dadurch motivieren und im besten Fall sogar dann vielleicht dadurch auch einen Fuß in die Tür kriegen und sagen, hey, ich unterstütze euch sogar dabei. Ich helfe euch dabei, das alles ethischer und so weiter zu machen, feministischer in dem Kontext.
Ja.
Mega cool. Wieso ist es denn jetzt deiner Meinung nach auch so wichtig, dass wir diesen feministischen Blick eben auf solche Themen wie KI haben? Also, und was bedeutet das genau, ne? Weil ich glaube, dass ganz viele mit diesem Wort Feminismus also A, immer was Negatives verbinden und B, das auch nicht richtig greifen können. Was meinen wir damit eigentlich?
Also ich glaube, Feminismus, also man spricht in der Forschung zum Beispiel oft von Feminismen, weil gesagt wird, dass es ja nicht den einen Feminismus gibt. Und ich glaube, das ist absolut korrekt. Wenn wir jetzt auch mal zurückgucken, eher in die Historie, dann spricht man oft von drei Wellen. Da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Aber wir können oft sehen, dass wenn wir jetzt eher in die Anführungszeichen Anfänge vom Feminismus zurückgehen, weil ich glaube tatsächlich gibt Feminismus eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange, weil Frauen seit Jahrtausenden benachteiligt worden sind und meines Erachtens schon seit Jahrtausenden auch dagegen ankämpfen und für mich ist das Feminismus, aber meistens wird das so nicht definiert. Aber es gab da viele Bewegungen, wo zum Beispiel auch gerade in den USA, wenn es darum ging, um das Frauenwahlrecht, das waren oft auch weiße Frauen aus dem Mittelstand und die haben für ihre Rechte gekämpft und zum Beispiel explizit auch nicht für die Rechte schwarzer Frauen zu wählen und waren da sogar eher dagegen. Und also ich glaube, das ist was, was ich als aus heutiger Perspektive jetzt nicht als für mich einen Feminismus bezeichnen würde. Ähnlich, ich schreibe es auch in meinem Buch, ich bin mit den Büchern von Harry Potter aufgewachsen und ich höre die immer noch gern zum Einschlafen, weil ich, die Stimme, also ich höre sie meistens auf Englisch, also ich finde es extrem, also für mich ist es extrem entspannt, weil ich die Geschichte so gut kenne und ich sehe es absolut kritisch, weil die Autorin, wie sie sich jetzt äußert in Bezug auf Transpersonen, das ist einfach, ich finde es wirklich unfassbar, wie sie so eine kleine marginalisierte Gruppe, ich kann es einfach absolut nicht nachvollziehen. Und das für mich, ich meine, sie sieht sich als Feministin, ist für mich absolut kein Feminismus, dem ich irgendwie nur angehören möchte. Ja. Und deswegen, wenn ich von Feminismus spreche, dann denke ich an einen inklusiven Feminismus, an einen intersektionalen Feminismus. Und der kommt ursprünglich aus dem Black Feminismus, aus dem schwarzen Feminismus, weil Women of Color verstanden haben, dass sie von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen sind. Sie sind diskriminiert von Sexismus und von Rassismus. Und das ist was anderes, als was weiße Frauen erfahren, das ist was anderes, als schwarze Männer erfahren. Und es ist eine deutlich größere Diskriminierung. Also man kann die nicht einfach quasi addieren und man sagt man summiert jetzt Sexismus-Diskriminierung mit Rassismus-Diskriminierung und das ist dann, was schwarze Frauen erfahren, sondern das ist eine andere Form von Diskriminierung und die ist stärker. Und und ich glaube, das ist das, was am Ende für mich Feminismus ausmacht. Das geht für mich nicht nur um Frauen, es geht insbesondere nicht nur um weiße Frauen, sondern es geht um eine sehr komplexe das Verständnis von Diskriminierungsformen und darum, das zu verändern. Und eigentlich geht es darum, würde ich sagen, für alle die Welt gerechter zu machen.
Ja, und das ist so, und ich glaube, das ist das, wo ich immer hake, wo es mir total schwerfällt irgendwie, ich weiß nicht, so wegzugucken, ne, weil ich mir so denke, wenn wir etwas machen, was ja allen erstmal eigentlich mehr Möglichkeiten verschafft, ne, jeder Mensch bekommt dadurch eine Chance. Wieso gibt es Menschen, die dagegen treten wollen? Ne, das ist so, und das geht gar nicht darum, immer wieder ins Negative einzutauchen und nicht auch die positiven Seiten zu sehen, sondern ein absolutes Unverständnis dafür, wieso nicht alle Menschen pro Gerechtigkeit sind, ne? Ja, klar, und jetzt kann man sagen, naja, weil nicht alle Menschen, oder weil jeder Mensch natürlich auch Gerechtigkeit für sich selbst definiert, ne? Auch da fängt es ja schon irgendwie bei an. Jetzt sagen wir, also in dem Kontext geblieben und vielleicht auch in dieser weiterhin kritischen Haltung geblieben. Wir sprechen ganz oft über faire KI. Ne? Das klingt jetzt in dem Kontext, finde ich, auch fast ein bisschen harmlos, weil das eigentliche Problem ja eben nicht nur Biases sind, sondern auch die Frage, wem gehören diese Systeme eigentlich? Ne? Genau, und nicht nur wem gehören sie, sondern wem dienen sie vor allem auch. Das ist das, glaube ich, das Wichtige. Und das hat man gerade auch in dem Fall jetzt mal, wenn man mal nach Richtung Amerika schaut, Mark Zuckerberg, ich glaube, der wurde vor einer Weile angeklagt von einer jüngeren Frau. Also so diese ganzen Themen, da fragt man sich ja schon, wem dient es eigentlich wirklich? Ne? Wir denken alle, uns macht das irgendwie besser, effizienter, innovativer etc. pp. Aber was wäre deine Antwort darauf?
Also Ich glaube, die kurze Antwort wäre für mich, dass KI mit am meisten den schon Mächtigen dient, ja, also dass es am meisten denen nutzt. Das sind Einzelpersonen, aber es sind auch Staaten, das sind große Organisationen, die schon Geld haben. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, zum Beispiel diese großen Sprachmodelle, also vielleicht auch da noch kurz, was verstehe ich eigentlich unter KI? Also ich verstehe eben nicht nur darunter große Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter, sondern auch viele Systeme, die eingesetzt werden, zum Beispiel eben in der Medizin, um vielleicht Medikamente auszuwählen, die eingesetzt werden auf Social Media, um gewisse Inhalte anzuzeigen oder auch nicht zu zeigen, Suchmaschinen und so weiter. Also ganz, ganz breites Verständnis von künstlicher Intelligenz. Und da merkt man vielleicht auch, dass sie deswegen unser Leben schon wirklich stark beeinflusst, weil sie eben schon eigentlich überall eingesetzt wird. Und wir sehen hier, dass wenn wir mal zum Beispiel jetzt eben auf große Sprachmodelle schauen, dass wir extrem viel Geld brauchen, um solche Systeme entwickeln zu können, um solche Systeme trainieren zu können. Das heißt, das sind jetzt nicht nur Einzelpersonen wie jetzt Elon Musk, Zuckerberg, Bezos und so weiter, sondern das sind auch deren große Firmen mit großen Finanzstärke, die überhaupt sowas sich dann nur leisten können. Oder vielleicht auch Staaten. Also es ist natürlich viel einfacher für USA, am Ende vielleicht auch Deutschland, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen, als für ein Land vielleicht in Asien, in Afrika, das noch mit ganz anderen Stabilitätsproblemen zu tun hat, die eigentlich da aktuell gar nicht wirklich mitmischen können, weil sie diese Möglichkeiten gar nicht haben. Und ich glaube, was auch hier ganz extrem mitspielt, ist ein Blick auf oder ein Verständnis, dass das auch ein Stück weit neue kolonialistische Strukturen genau deswegen hat. Weil wir nutzen ja schon Arbeitskräfte in diesen Ländern, die sollen irgendwie mit Daten umgehen, die sollen sogenanntes Datenlabeling machen, also dass sie unsere Daten, die wir dann fürs Training nutzen, irgendwie aussortieren, dass sie da toxische Inhalte entfernen, dass sie aber auch solche langweiligen Tätigkeiten tun, wie auf Bildern gewisse Details zu markieren und sagen, hier ist eine Tomate, das ist ein Stuhl, das ist ein Mensch und so weiter. Also langweilige Tätigkeit, oft zu sehr prekären Bedingungen, das sind oft freiberuflich tätige Personen, also ohne feste Arbeitsverträge, die auch sehr schnell wieder ja quasi entlassen, gekündigt werden können und die aber einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu unserer sogenannten KI-Revolution tragen, zu sehr schlechten Konditionen und am Ende am wenigsten profitieren, weil auch gerade in diesen Staaten dann oft die Möglichkeit eben weniger da ist, dass die selbst eigene Systeme entwickeln und insbesondere dann nicht zu den Preisen, die dann quasi die großen Anbieter aus den USA zum Beispiel dort anbieten und am Ende quasi dann die Personen vor Ort auch wieder abhängig machen von KI-Systemen, die vielleicht gar nicht gut zu ihnen passen. Also ich glaube, es ist ein ganz großes System. Und vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen auf deine Frage dazu. Ich glaube aktuell, und das sehen wir eben auch an sowas wie Deepfakes, Deepfake-Pornografie, die sich gegen Frauen richtet, dass erstmal überhaupt solche Funktionalitäten da drin stecken in den Systemen, ist ja schon mal das Erste. Also es wurde entschieden, wahrscheinlich von Männern tatsächlich oft aus Businessgründen, dass wir Systeme entwickeln, die eben die Möglichkeit bieten, dass wir Personen auf Fotos ausziehen, nackt darstellen, in pornografische Inhalte und Gewaltkontext reingeben. Also es wurde ja entschieden. Also das gibt's ja nicht einfach, sondern Menschen haben das entwickelt. Und es wird auch eingesetzt. Und auch da wissen wir, dass das mit absoluten Großteil Männer einsetzen und nutzen. Ja. Und am Ende gegen Frauen. Also und das ist die andere Wahrheit. Am Ende sind es die Organisationen, die das entwickeln und am Ende sind es aber auch natürlich Personen, die das nutzen. Und das sind eben auch viele Männer. Und da sind sehr oft marginalisierte Personen negativ betroffen.
Ich finde es total schön, dass du heute da bist, Eva. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wieso. Vor allem aber, weil ich finde, dass du eine der wenigen Stimmen bist in der Gesellschaft, die eben auch kritisch über KI spricht. Und das passt ganz gut zu dem Thema, was wir gerade besprechen oder auch dieser explizite Inhalt, weil mir auch in Social Media, ne, du hast es gerade gesagt, so ChatGPT zum Texte schreiben und sowas und so weiter nutzen, da fällt mir auf, dass es immer mehr Menschen gibt, die über KI schreiben. Und das ist aber immer durchweg positiv. Und meine Vermutung ist, dass es durchweg positiv ist, weil die wissen, dass der Algorithmus das nach oben zieht und das natürlich befeuert. Weil natürlich möchte LinkedIn, Instagram, TikTok, you name it, ich bin ehrlicherweise gar nicht bei TikTok, aber ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch so sein, werden diese Themen natürlich durch Konsorten wie Amerika, du hast es gesagt, Bezos, Zuckerberg, Elon Musk etc., werden solche Themen nach oben gepusht, weil das wollen die ja. Ne? Das heißt, Wenn ich irgendwie jetzt als Creator erfolgreich sein möchte, dann hüpfe ich schnell aufs Thema KI, lass mir einen positiven Beitrag dazu schreiben. So, worauf ich hinaus will ist, wir fördern damit ja einen Narrativ, der okay ist, bis zu einem gewissen Grad, solange er nicht überschattet, dass es eben auch eine Kehrseite gibt, über die wir genauso reden müssen. Und von dieser Kehrseite, also diese unbequeme Wahrheit über KI, darüber reden wir zu selten. Und es gibt so, ehrlicherweise kenne ich niemanden außer dich. Nee, stimmt nicht. Ich kenne auch einen, ich habe gerade ihren Namen vergessen, die auch sehr, sehr aktiv darüber spricht. Ich glaube, die macht das auch noch sehr kritisch. Ja, doch, ich kenne wohl noch eine Handvoll, aber es ist ja viel zu wenig. Also das ist ja schon der Punkt, dass mir nur eine Handvoll Leute einfallen, die sich dazu auch negativ kritisch äußern. Und das sind im Übrigen fast alles nur Frauen.
Ja.
Finde ich wieder bedenklich, weil das, und darum geht's mir, weil das ja einen Narrativ in der Gesellschaft fördert, den wir glauben, den sich alle anhören. Und dann sitzen wir da und sagen, nee, KI ist total toll und vergessen aber alles Negative dabei. Und es geht nicht darum, KI aka Innovation schlecht zu machen, sondern einfach nur mal ein bisschen kritischer zu beäugen und zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass Ungerechtigkeiten dadurch wirklich abgebaut werden und nicht verschlimmert werden. Und deswegen meine Frage an dich, was wäre denn diese eine unbequeme Wahrheit über KI, die, obwohl wir sie eigentlich längst wissen, sich bis heute hält und schwer den Garaus gemacht bekommt?
Also ich kenne tatsächlich auch, also ich kenne schon viele Menschen, die sich da kritisch äußern, aber ich würde dir absolut zustimmen, es sind mehrheitlich Frauen und es sind auch oft Personen, die eher aus der Wissenschaft vielleicht kommen oder vielleicht ein bisschen aktivistisch tätig sind, aber es sind vermutlich dann doch auch wieder die Personen, die vermutlich am Ende nicht so gut bezahlt werden und die vielleicht auch eigentlich nicht den großen Einfluss in Bezug auf, ich kann wirklich an den Hebeln der Macht drehen sind. Absolut. Ich schaue tatsächlich in meinem Buch, habe ich so 6 Mythos, habe ich es genannt, rund um KI habe ich aufgeführt und dann so ein bisschen versucht, sag ich mal, zu entlarven oder so eine gewisse Einschätzung dazu zu geben. Da war sowas dabei wie, KI wird die Weltherrschaft übernehmen, KI nimmt uns alle Jobs weg. Und der Mythos, den ich aber, glaube ich, am gravierendsten finde und der sich, glaube ich, am meisten hält, ist meines Erachtens immer noch, KI ist irgendwie neutral und objektiv. Ich wurde kürzlich die Frage gestellt, okay, was ist neutral? Neutralität gibt es wahrscheinlich eigentlich grundsätzlich nicht. Ja, es gibt es nicht in der KI, es gibt es auch im normalen Leben nicht. Deswegen, ich möchte jetzt keine Definition von neutral anfangen, aber ich glaube, wir nehmen KI immer noch sehr häufig als etwas ein Stück weit, als eben nicht menschlich war und meinen deswegen, okay, weil das eben berechnet, weil das irgendwie statistisch ist oder wir vielleicht auch gar nicht verstehen, wie es funktioniert, muss das doch irgendwie stimmen. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr auch dabei, wie viele Menschen jetzt mittlerweile ChatGPT, ich glaube größtenteils ChatGPT, aber auch andere Sprachmodelle nutzen, um Antworten zu bekommen auf ganz viele Fragen. Und diese Antworten sind einfach nicht unbedingt richtig, ja. Und die sind auch nicht neutral in einem Sinne. Also die sind aus einer gewissen Richtung, Perspektive quasi geschrieben, was daran liegt, welche Daten zugrunde liegen. Also es ist nicht eine Wahrheit, die da rauskommt, es ist kein Lexikon. Das hat nicht eine richtige Antwort oder Wahrheit dahinter, sondern das sind statistische Programme, die basieren darauf, wie viel Inhalte quasi zu einem gewissen Thema eben da sind. Und wenn die mehrheitliche Antwort in den Daten zum Beispiel zu Feminismus jetzt eine negative wäre und jetzt die EntwicklerInnen von diesen Systemen da nicht nachgebessert hätten, dann kommt diese negative Antwort daraus. Und das heißt nicht, dass sie stimmt, ja, oder dass sie nicht stimmt, sondern es ist einfach eine statistische generierte Antwort aus ganz, 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 ganz vielen Datenpunkten, die irgendwie aus dem Internet kommen. Und dieses Verständnis fehlt. Und ich glaube eben auch dieses Verständnis davon, dass dass Neutralität wahrscheinlich einfach nicht gibt. Die gibt es nicht bei Menschen und die gibt es aber insbesondere nicht in KI-Systemen, die von menschlichen Entscheidungen lernen. Das ist, glaube ich, immer noch viel zu wenig da. Und auch dieser Punkt mit in Bezug auf Innovation und KI positiv verstehen, ich glaube, so viele Unternehmen wollen jetzt unbedingt KI nutzen und ich verstehe das. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist falsch. Ich glaube, das sollten wir ein Stück weit vielleicht auch. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, was es bedeutet, wenn wir KI-Systeme nutzen und wo wir sie vielleicht auch nicht nutzen wollen. Ja, weil eben wir wissen, dass sie nicht neutral sind. Das sollten wir wissen. Ja.
Was würdest du dir hier konkret wünschen?
Also ich glaube, ein Schlagwort, was da immer wieder auftaucht, ist KI-Kompetenz, auf Englisch AI-Literacy. Also ich glaube, dass wir einfach viel mehr Wissen, eigentlich genau das, was du vorhin wieder gesagt hast, Aufklärung dazu brauchen. Das ist jetzt nicht nur, also es ist sicher eine kritische Perspektive auf KI, aber wir müssen auch einfach verstehen, wofür sind sie denn sinnvoll einsetzbar? Wo sind denn Chancen? Wo sind Risiken? Wo sind Grenzen? Was können sie denn vielleicht nicht gut? Ja, wofür sollten wir sie vielleicht nicht nutzen? Und ich glaube, das sind teilweise vielleicht auch Fragen, die sich Menschen gar nicht trauen zu stellen, weil sie vielleicht denken, das ist eine dumme Frage. Ja, also ja. Und ich glaube, die denken vielleicht eher, okay, ich muss es jetzt irgendwie auch nutzen. Und ich glaube, wir sollten wirklich auch die Frage stellen und auch zulassen, wofür sollten wir es nutzen und wofür nicht? Und wo ist es nicht sinnvoll? Und genau, ich glaube, die müssen wir in Unternehmen stellen. Ich glaube, da braucht es Weiterbildungen, da braucht es einfach mehr Bewusstsein dafür, aber die müssen sie sicherlich auch ein Stück weit gesellschaftlich und politisch stellen. Und da gibt es ja auch gewisse Weichenstellungen in Bezug auf Regulierung und so weiter. Aber da ist auch KI-Kompetenz, glaube ich, noch zu wenig da. Und vielleicht noch als letzter Punkt, das ist sicherlich auch was, das in Schulen gehört. Am besten schon in Kindergärten. Aber wir brauchen es auch im Bildungssystem natürlich. Wir müssen hier beibringen, wie kann man Deepfakes erkennen, also falsche Inhalte, die nicht echt sind. Wir müssen hier erklären, was ist denn KI, dass eben das nicht komplett einfach eingesetzt wird für jede Hausaufgabe und sonst was. Aber auch hier wissen wir, dass wir am Ende dümmer werden, wenn wir einfach nicht mehr selbst denken. Also ich glaube, Weiterbildung ist eigentlich das Schlagwort für mich.
Ja, absolut. Deepfakes, kann man die erkennen, würdest du das sagen?
Ich glaube, bisher kann man sie schon oft noch erkennen. Also es gibt zumindest schon immer wieder Punkte, die man sich angucken kann. Ich meine, anfangs waren es so ganz klassische Sachen wie Hand hat keine 5 Finger. Das ist heute meistens nicht mehr der Fall. Ich glaube trotzdem, dass man aktuell das schon oft noch erkennen kann. Aber es wird immer schwieriger. Und vielleicht ist es dann eher weniger, dass ich das wirklich in einem Bild erkenne, sondern eher wirklich die Frage, ich glaube vielleicht nicht sofort den Inhalt, den ich sehe, sondern ich muss nochmal nachrecherchieren und wirklich hinterfragen lernen. Also vielleicht ist es dann eher das, ja. Also das, weil ich glaube, die werden immer besser und wenn wir nicht davon ausgehen und davon können wir nicht ausgehen, dass jeder KI-Content als solcher auch gekennzeichnet wird, weil wenn man natürlich Falschmeldungen verbreiten möchte, würde man das ja nicht draufschreiben. Logisch, dann müssen wir, glaube ich, auch hier eher Kinder, Menschen dazu schulen, Inhalte zu hinterfragen, nicht einfach alles zu glauben. Und vor allem, glaube ich, auch zu fragen, wo kommt das her, was ist die Quelle, wer hat es geteilt? Und eben vielleicht auch nicht direkt alles selbst direkt weiterteilen, bevor wir nicht hinterfragt haben, wo das herkommt. Weil viele von diesen Fake-Content, die ja geteilt worden sind, auch über Naturkatastrophen und sonst was, das haben einfach Menschen gesehen, das hat die schockiert und die haben das, also es hat sich in Windeseile weiterverbreitet, weil so viele Menschen geteilt haben. Also ich glaube eher, dass wir da an uns arbeiten müssen, weil wir werden es irgendwann nicht mehr erkennen.
Ja, total logisch. Und sowieso, also das ist ja bei diesen ganzen, finde ich, Gerechtigkeitsthemen, sage ich immer so gerne, da werde ich auch ganz oft nach einer Lösung gefragt. Ja, sag doch jetzt mal die konkrete Lösung. Und ich denke dann jedes Mal, nee, es gibt nicht die eine Lösung. Die eine Lösung ist, dass du bei dir anfängst und vielleicht mal bei dir schaust, was du in deinem Umkreis mit der Art und Weise, mit der Haltung, mit den Werten, die du so hast, dich auseinandersetzt und dann versuchst, sie eben zum Positiven einzusetzen. Ne? Also genau da fängt's an. Wir sind alle irgendwie Teil des Problems und können damit aber auch Teil der Lösung sein. Und ich glaube, das auch irgendwie zu verstehen und zu verinnerlichen, ist auf jeden Fall der absolut beste Schritt. Jetzt hast du gerade schon über dein Buch gesprochen. Also du hast das Buch geschrieben, Feministische KI. Und ich habe mich gefragt, gab es da eigentlich beim Schreiben einen Moment, in dem du selbst gemerkt hast, dass du deine vielleicht ursprüngliche optimistische Sicht auf KI doch nochmal korrigieren musst? Oder vielleicht auch vice versa?
Als ich das Buch geschrieben habe, war mir schon relativ bewusst, welche Probleme wir haben. Ich habe im Buch ganz viele Beispiele aufgelistet dazu, wie KI Ungerechtigkeiten reproduziert und also einfach welche Probleme es gibt. Und ich glaube, das war schon auch ein schwieriger Prozess, weil ich eigentlich gar nicht so viele negative Beispiele kennen wollte und es gibt einfach sehr viele. Ich glaube trotzdem, also ich habe trotzdem versucht, irgendwie ein Stück weit ein, sage ich mal, positives Buch zu schreiben oder ein Buch, was am Ende eher zum Handeln anregt und uns Mut macht, als das uns quasi zurücklässt und dass wir denken, okay, Gott, die Welt ist schlecht. Und ich würde auch immer noch dabei bleiben, weil ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und für mich ist immer noch das Positivste eigentlich daran, dieser Zweck. Also warum setzen wir KI ein? Warum entwickeln wir sie? Und hier gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir KI einsetzen können. Und das sind auch Systeme wie generative KI, die nicht inhärent feministisch sind, um etwas zu verändern. Wir können sie einsetzen, um Texte zu hinterfragen, um uns ein Stück weit ausgeben zu lassen, wo sind sie vielleicht nicht inklusiv genug, um gendergerechte Sprache einzusetzen. Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, aber wir können, also gerade das, was du eigentlich gesagt hast, sie auch nutzen, um uns selbst zu hinterfragen. Und das ist vielleicht nicht der naheliegendste erste Schritt, für den wir sie nutzen würden, aber das können wir tun. Und es gibt auch einfach, ich bin auf so viele coole Initiativen gestoßen, die KI schon, ich würde mal sagen, anders nutzen, die sie nutzen, um etwas zu verändern. Ein Beispiel ist zum Beispiel Aimua AI. Das wird, das ist ein KI-System, was entwickelt wird in Lateinamerika. Und da geht es darum, dass Gerichtsurteile analysiert werden, wo es genderspezifische Gewalt gab an Frauen. Und erstmal wurden diese Daten überhaupt digitalisiert, weil die stehen nicht digitalisiert zur Verfügung. Und sie sollen quasi, dieses System wird ein Stück weit auch pilotiert schon eingesetzt und soll Frauen helfen, die dann solche Prozesse starten, dass sie quasi da recherchieren können, dass sie auch rausfinden können, wie sind die Urteile zustande gekommen und. Und einfach, also ich würde sagen, es dreht ein Stück weit dann Macht um, weil dann Personen, also Frauen, die oft dort ein Stück weit auch oft auf verlorenen Posten stehen oder einfach nicht diese Ressourcen haben, denen wird mehr Macht gegeben mit so einem System. Deswegen wird es nicht perfekt sein, das System. Darum geht es auch nicht, aber es verändert gewisserweise Machtstrukturen. Und ganz ähnlich vielleicht auch bei Systemen, also das System, ich bin ja aus Bayern, ich lebe in Bayern, Frau Herz-KI, das ist ein System, was entwickelt wird. Und da geht es darum, dass wir weibliche Herzinfarkte früher diagnostizieren, weil wir wissen, dass menschliche ÄrztInnen das oft zu spät tun oder gar nicht tun, anhand der weiblichen Symptome, die einfach weniger bekannt sind. Und hier wird auch ein System explizit entwickelt dafür, um ein menschliches Problem also nicht allein zu lösen, nicht allein technisch, sondern das soll dann ÄrztInnen dabei helfen, dass diese Symptome besser zu erkennen. Und es gibt einfach ganz viele Beispiele, die mich auch wieder extrem positiv stimmen, auch gerade in Kontexten wie Bayern, ja, wo ich das nicht unbedingt erwarten würde. Und es wird mit von bayerischen Ministerien gefördert, das Projekt. Also ich habe ganz viele Probleme gesehen und ich würde schon auch sagen, dass seitdem wir gesprochen haben, sich vieles auch leider verschlechtert hat. Nicht alles, aber viele Strukturen, ich meine gerade auch durch Trump und viele andere schreckliche Männer, die unfassbar in der Welt rumwüten, würde ich sagen, hat sich vieles verschlechtert. Aber ich habe auch ganz viele tolle, positive Beispiele gefunden und die machen mir auch extrem Mut. Und das sind ganz viele tolle Menschen, die da jeden Tag aufstehen, um was zu verändern.
Ja, das hast du schön gesagt. Und auch schön zu wissen. Also danke fürs Teilen. Jetzt ist es ja so, dass in Europa seit einer Weile schon, würde ich sagen, der Wunsch oder ein sehr starker politischer Wunsch, würde ich sogar sagen, nach dem KI-Wettbewerb eben auch in Europa ist, beziehungsweise dass wir eben auch, was KI angeht, hier in Europa aufholen sollen. Und auch da nochmal, ne? Was geht denn in solchen Innovationsnarrativen und auch Debatten besonders schnell verloren? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen genannt, aber gibt es hier vielleicht auch nochmal explizit etwas? Also, was würdest du denn solchen EntscheiderInnen sagen, wenn du mit ihnen am Tisch sitzt und sie dir sagen, ja, wir müssen das aber unbedingt, weil das ist wichtig für Europa und wir müssen hier im KI-Wettbewerb aufholen, wir hängen irgendwie total weit hinten ran. Das klingt für mich als Laie und als Außenstehende immer nach einem sehr profitorientierten To-Do, so, ne? Der erstmal nur profitorientiert ist. Und deswegen frage ich mich immer, was würdest du da entgegnen?
Also stimmt. Was ich tatsächlich positiv sehe, ist, also es gibt ja die KI-Regulierung auf EU-Ebene, den sogenannten AI Act. Und was dem so ein bisschen dahinter steht und was auch im Text drin steht, ist, dass man eigentlich ein Gleichgewicht schaffen möchte aus Innovation, Stärken und ich glaube, sie haben es vertrauenswürdige KI oder verantwortungsvolle KI, Trustworthy AI, Responsible AI genannt, schaffen wollen. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich genau der richtige Weg. Und da, also wurde zumindest die Initiative gesetzt, dass Europa eigentlich zu einem Ort werden soll, der auch gerade für eine verantwortungsvollere, vertrauenswürdigere KI stark ist. Und ich glaube, das ist am Ende der richtige Weg. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen oder versuchen sollten zu gewinnen in einer KI, die absolut profitgetrieben ist und kapitalistisch profitmaximiert. Das ist für mich der absolut falsche Weg. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, können wir darin gar nicht gewinnen. Da sind USA und China deutlich weiter. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Chance haben und nutzen sollten, dass wir uns stark machen in Bezug auf eine sicherere KI. Eine KI, die aber auch Chancen wirklich heben kann, weil, also das ist, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass Unternehmen wollen ja mit KI bessere Entscheidungen treffen, die wollen etwas positiv verändern, die wollen ihre Prozesse einfacher gestalten, aber sie wollen die nicht ungerechter gestalten im Normalfall, das ist nicht das Ziel dahinter. Und dass wir uns wirklich fragen, wie können wir KI-Systeme entwickeln, das ist vielleicht ein Stück weit die Regulierung, wo und wie können wir sie einsetzen, um am Ende auch bessere Entscheidungen zu treffen, nicht nur gerechtere, also das ist, sag ich mal, auf jeden Fall mein Antrieb, dass wir ja mehr Gerechtigkeit wollen, aber das geht für mich einher damit, dass wir auch bessere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist für mich das, was ich auch den EntscheiderInnen sagen würde. Deswegen ein Stück weit auch weiter wie bisher, weiter diesen Leitlinien folgen, die es eigentlich gibt und gab, und am Ende eher versuchen, dass wir Weltmarktführerinnen oder dass wir uns stark machen für die Werte, die wir eigentlich auch in Bezug auf Menschenrechte und so immer wieder so hochhalten, die ich aber auch aktuell in Europa nicht immer absolut voll abgedeckt sehe, sondern auch hier, glaube ich, machen wir da Rückschritte oder Abstriche. Aber ich glaube, das wäre für mich der Weg, wo ich auch wirklich, also den ich richtig fände, wo ich aber auch wirklich Potenzial sehe. Und ich glaube, den geht zum Beispiel gerade die USA auf jeden Fall nicht. Also hier würde ich sehen, dass wir auch wirklich die Chance haben, vorne dran zu sein.
Und wie groß siehst du diese Chance? Sorry, ich muss wieder kritisch sein. Wenn wir den Blick in die Politik wagen und uns einfach die Männer und Menschen anschauen, die da gerade so in der Politik, auch hier in Deutschland oder auch in Europa.
Ich sehe es begrenzt. Also aktuell gibt es ja auch wieder Debatten über den AI-Act, dass man den ein Stück weit abschwächt und pausiert. Also ich glaube, was zum Beispiel bräuchte, wären mehr Investitionen oder Investitionen auch gebunden an solche Kriterien. Also wenn es gibt ganz viele öffentliche Fördermittel auch für KI-Projekte. Und hier wäre für mich eigentlich absolut verpflichtend, dass da was reingehört, wie wenn ihr Geld vom Staat bekommt, das sind ja auch viele Unternehmen, die Geld vom Staat kriegen, um KI-Projekte umzusetzen, aber auch in der Wissenschaft, dann müssen gewisse Mindestanforderungen da sein. Also ihr müsst euch angucken, gibt's Bias? Ihr müsst euch angucken, können wir eigentlich solche KI-Systeme dahingehend einsetzen, dass wir zum Beispiel, wenn es um Medizinkontext geht, hier Gender Gaps schließen und so weiter. Das wäre für mich was ehrlich gesagt wirklich einfach wäre umzusetzen. Aber es würde Finanzen an etwas binden. Also es würde ja dazu führen, dass positive Anreize gesetzt werden, weil alle Unternehmen und wissenschaftliche Organisationen möchten diese Gelder bekommen und sie müssten das dann einfach auch tun, wenn sie es nicht inhärent tun. Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Also ich sehe nicht, warum das nicht im großen Stil passiert, weil das wäre meines Erachtens eine ganz einfache Möglichkeit. Sehe ich das aktuell passieren? Vermutlich nicht im großen Stil, nein. Ich sehe, glaube ich, eher in kleineren Bereichen. Ich meine, es gibt auch viele Stiftungen, die sowas fördern wollen, wo explizit sowas auch im Vordergrund steht. Also ich will nicht sagen, es gibt's gar nicht, aber ich sehe es jetzt nicht im großen politischen, ich sehe es nicht im Fokus, definitiv nicht, nee.
Ja, danke schön. Eva, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar habe ich mich gefragt, gibt es noch irgendetwas, was du zum Thema feministische KI unbedingt teilen möchtest, wo du sagen würdest, das muss noch geteilt werden, das müsst ihr wissen, hören, fühlen?
Ich glaube, ich würde wirklich wieder sagen, das Positive. Ich würde sagen, wir alle können was tun und wenn es auch nur ganz viele kleine Schritte sind. Wir können überlegen, welches KI-System nutzen wir. Wir können überlegen, welchen Prompt nutzen wir. Wir können dem KI-System Feedback geben und sagen, hey, ich fand das die Antwort nicht gut. Warum kam dies so? Warum hast du zum Beispiel nur Männer dargestellt, wenn es um CEOs geht und. An ganz vielen kleinen Stellschrauben können wir drehen und da kommt es auf uns an. Und deswegen fand ich es vorhin auch so schön, wie du gesagt hast, wir sollten bei uns starten. Ich glaube, auch das ist bei KI der Fall. Beim Ende sind wir dem nicht ausgeliefert. Wir können da ganz viele Entscheidungen mittreffen. Und das ist für mich auch das Positive. Deswegen, das sind keine Riesenschritte, die wir gehen können, weil du hast das ganz richtig gesagt, das ist ein großes System, was dahinter steht, mit ganz viel Macht. Aber wir haben in ganz vielen kleinen Punkten Einfluss. Und ich glaube, das ist was mich trotzdem auch weiterhin positiv schauen lässt, weil ich sehe viele negative Entwicklungen, aber ich sehe auch, ich lerne so und habe so viele tolle Menschen kennengelernt, auch trotzdem wie dich und auch über dein Netzwerk auf LinkedIn habe ich so viele tolle neue weitere Personen kennengelernt, die täglich sich einsetzen, was zu verändern. Und ja, also da sehe ich eine Riesenchance. Deswegen, das ist, glaube ich, für mich auch mein positives Narrativ, was mir Freude macht, da jeden Tag was zu tun und nicht ausgeliefert fühlen.
Super, das ist schön. Das ist ein schönes Ende. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Eva, zum zweiten Mal. Es ist mir eine Ehre. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du da warst. Ich finde deine Arbeit bewundernswert. Eben drum, weil es nicht immer einfach ist und weil man ständig gegen Windmühlen kämpfen muss und weil man ständig irgendwie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Aber wie du so schön sagst, KI ist nicht gerecht und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, sie mit zu verändern und dieses Leben mit KI neu zu gestalten. Und das sollten wir alle tun. Danke für den Appell, danke für dein Buch Feministische KI. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Danke auch für deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.